einen Punkt gab es am Ostersonntag für die Eintracht, Marc. Und ja, irgendwie ist man so mit einem komischen Gefühl nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil der Leistung oder die Leistung an sich eigentlich ganz gut war, aber ja, am Ende bist du unzufrieden, wenn du 2-0 führst und nicht gewinnst.
Da hat einer aus dem Korb wieder 2 Punkte rausgenommen. Und eigentlich waren wir es selber.
Fiese Osterhase. Wir sprechen über das 2:2 am Ende gegen Köln, hier bei Aufschwung mit der Eintracht. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Ja, Punkteteilung zwischen den Traditionsclubs. Lass uns das Spiel mal auseinandernehmen. Also es war erstmal eine Aufstellung, ehrlicherweise, die ich nicht kommen sehen habe. Weiß nicht, wie es dir geht, aber hatte nicht gedacht, dass Amenda so als verkappter Rechtsverteidiger auftritt. Wobei man sagen muss, er hat es wieder stabil gemacht.
Absolut, also an ihm lag es am allerwenigsten, würde ich sagen.
Ja, klar, dass Brown natürlich mit Ballbesitz oft auf die 6 geht, ja. Das war zu erwarten. Kali Moendo diesmal über den anderen Flügel gekommen. Von Christopher Michel, mit dem haben wir noch gesprochen gehabt, der hat gesagt, der beste Mann im Eintracht-Trikot, siehst du es auch so?
Ja, sehe ich auch so. Gerade also in der ersten Halbzeit haben mir Kali Moendo und Højlund sehr gut gefallen.
Ja.
Und gut, in der zweiten Halbzeit dann auch wieder Kali Moendo und Johnny Burkhardt, seinen Torjäger-Riecher, bestätigt. Aber ja, insgesamt ist es immer wieder überraschend für uns, aber sicherlich auch überraschend für den Gegner, wie die Spieler dann aufgestellt werden. Und Kali Moendo zeigt halt, ich glaube, ich sage das jedes Mal nach jedem Spiel. Ja? Also das irgendwie, also mir gefällt der, wo du den hinstellst, ist der gut.
Ja, irgendwie müssen wir die Millionchen aufkriegen, um den loszueisen von Nottingham. Ich kann nicht, fühlt sich auch auf alle Fälle hier, glaube ich, wohl. Das merkt man. Erste 20, 25 Minuten hat der Thielemann erstmal schön eine Wendeltreppe in die Beine gespielt. Also der wusste nicht, wer wo hinten und vorne ist. Dann hat der gegnerische Trainer reagiert, hat dann umgestellt auf 4-3-3. Dann war es dann nicht mehr ganz so, aber es war ja auch gefühlt, also da war ja Dauerfeuer über die linke Seite. Und das war, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die man der Mannschaft gestern vorwerfen muss. Ich fand es bis zum 16er teilweise richtig, richtig gut. Also auch Larsson und Højlund, du hast es angesprochen, mit vielen guten Vorstößen bis auf die Grundlinie durchgebrochen. Aber wir hatten dann so in den letzten Aktionen, mit dem letzten Pass oder auch manchmal, wenn wir 20 Meter vorm Tor waren, uns irgendwie nicht getraut zu schießen. Also ich finde, so die Entscheidungsfindung war nicht immer die richtige. Hattest du auch so das Gefühl?
Ja, es gab so eine, glaube ich, so bezeichnende Szene, da ist Højlund von links so rechts am Strafraum entlang gelaufen sozusagen. Die Tür war kurz auf.
Die rufen alle.
Ja, das ganze Stadion ruft Schieß. Hätte das mal gemacht und so. Und dann ist es, ein Bruchteil von einer Sekunde ist dann die Tür wieder zu und dann hast du es halt nicht gemacht.
Wir haben sehr oft, finde ich, auch gut freigespielt in den Halbräumen. Larsson immer wieder da aktiv und auch Højlund. Also ich finde, das haben wir schon gut gemacht.
Es war ein besserer Flow drin als in den anderen Heimspielen, muss man sagen. Als gegen Heidenheim und als gegen St. Pauli.
Genau, genau, das hatte ich auch empfunden.
Auf der anderen Seite haben wir gegen die anderen beiden nicht so viele Chancen zugelassen. Man muss schon sagen, der erste FC Köln hat ein paar richtig gute Torchancen gehabt. Also nochmal auch ein Sternchen an Michael Zetterer.
Oh, 100%. Ja. Also ich habe schon vorher gesagt, oh, das ist, als ich die Aufstellung gesehen habe, natürlich mit diesen Tempospielern Kaminski und Elmala. Ragnar, fand ich, hat mal ganz gut im Griff gehabt. Mhm. Also der hatte eine ganz gute Betreuung dabei, Arthur Theat.
Aber der hatte schon nach 40 Sekunden die Chance.
Eine Riesenchance. Es war, glaube ich, der einzige Fehler von Zetti. Den darf er, glaube ich, nicht klatschen lassen in der Situation. Ja. Rettet das aber mit einem überragenden Parade. Und da hast du auch schon angesprochen. Also da waren so 2-3 1-gegen-1 Situationen. Mit was für... Also er hat gesagt, mit Zimbo nach dem Spiel, wir hatten ihn bei Eintracht TV, kannst du schon mal anhören. Er hat gesagt, besonders in der Phase, wo er nicht gespielt hat, hat er an diesen Situationen viel mit Zimbo gearbeitet, hat er gesagt.
Okay.
Wie verhalte ich mich im 1-gegen-1? Das ist ja ein aggressives Raustreten und dann schnell in diesen Block kommen. Also es ist sehr Torhüter-spezifisch, aber da ist dann halt auch die Tür halt zu, ne? Also weil die Beine sind unten dicht, du kriegst ja nicht mehr. Kaminski hat es in der ersten Situation, das war, als wir in Konter hineingelaufen sind, im Endeffekt, versucht, den noch durchzuspitzeln, aber da sind die Beine zu. Und dann auch gegen Elmala einmal zweite Halbzeit, wie er dann raustritt, sofort den Winkel schließt. Das ist schon ein geiles Torwartspiel. Also das muss man sagen, muss man ihm auf die Schulter klopfen.
Das hat gepasst. Dann ist trotzdem Torwartschicksal und Torwartpech, dass beim 2-1 der Ball abgefälscht wird.
Ja.
Das ist dann trotzdem zweimal klingelt. Ja, aber weil du Tempo von Köln gesagt hast, Knauf hat natürlich dann auch defensiv mitgeholfen. Dann war es teilweise dann Fünferkette.
Richtig.
Oder eine asymmetrische Viererkette. Mal war Brown links und mal mit Knauf rechts. Das hat eigentlich insgesamt gut geklappt, aber wir sind halt dann in Konter reingelaufen. Das hat mich dann so an alte Zeiten erinnert.
Ja, also muss ja erste Halbzeit, wenn du so mal zusammenfasst, Köln hatte die besseren Torchancen, aber wir hatten die bessere Spielanlage und auch mehr im Spiel. Ja,
70% Ballbesitz.
Genau, ja, also hatten auch Möglichkeiten. Einmal Calimuendo mit einem Abschluss kurz in der Ecke, eine, die von Knauf, wo er so von der Seite reinläuft, toller Pass von Larsson, den Schwebe überragend hält. Das haben viele gar nicht gesehen, weil es auch Abschluss gab. Aber ja, der super gehalten. Ja, und dann bleibst du eigentlich, zweite Halbzeit war eigentlich genau das gleiche Spiel weiter. Köln war gefährlich, hast du immer gemerkt. Aber die Eintracht hatte, finde ich, eine gute Spielanlage und geht dann mit einer überragenden Aktion von Fares Chaibi, muss man sagen, auf die Grundlinie. Und dann genau da hat mal der Pass mal gepasst, nämlich in den Rückraum. Und Johnny ist dann halt da, wo ein Stürmer stehen muss. Wobei man sagen muss, ich finde, er wurde nicht viel gefüttert. Also es war so gefühlt die einzige Aktion, wo er wirklich mal gefüttert wurde.
Ja, aber ich glaube, das ist auch eine große Stärke von Johnny Burkhardt, weil er läuft und läuft und läuft und er hat dann, glaube ich, eine hohe Frustrationstoleranz, dass er einfach, wenn er einen Ball nicht kriegt, dass er trotzdem weiter versucht. Und ich glaube, das macht ihn so wertvoll.
Ja, vom 2-0 macht das auch gut, macht er den Ball außen fest, bringt die Flanke rein. Einmal Muni, der mir auch gut gefallen hat, als er reingekommen hat, und Calimuendo, dann haben wir schon erwähnt, mit dem 2-0. Ja, und dann wahrscheinlich der Knackpunkt des Spiels, dieser ultraschnelle Anschlusstreffer.
Ja, sehe ich auch so.
Der die Kölner im Endeffekt dann wieder, der ihnen Leben und Mut eingehaucht hat. Das muss man ja auch sagen, du legst 2-0 auswärts zurück und kommst dann als Tabellen-15. Schon mit dem, mit diesem Rucksack an und schaffst es noch. Also da muss man auch ein bisschen den Hut davor ziehen.
Ich habe das so gesehen wie dieses Mainz-Spiel. Das war ja auch so um die 70. Minute. Da hat es uns gehört, das Spiel. In Mainz haben wir es nicht gemacht, diesmal haben wir die Tore gemacht. Und ja, wenn... Klassiker, wenn das 2-1 nicht so schnell fällt, glaube ich, dann passiert auch nicht mehr so viel. Aber das hat, wie gesagt, hat Köln nochmal ein Spiel zurückgeholt. Und dann muss man auch sagen, haben sie, finde ich, dann schon auch verdient das 2-2 gemacht. Zetterer davor noch mit einer Riesentat.
Stimmt.
2-2
gegen Elmada war die eine Parade.
Genau, das war super. Dann das 2-2 war dann auch einigermaßen gut rausgespielt. Na klar, also wenn man sie lässt, logischerweise. Aber man muss auch mal sagen, wenn man so ein Spiel sich anschaut, Kompliment an so einen Gegner, der sich nicht hängen lässt.
Genau, da bin ich 100% bei dir und du sagst, verdient. Klar, es hat die Eintracht mehr Spielanteile gehabt, sie haben mehr für das Spiel getan, aber wenn man das ganze 90 Minuten sieht und die Torchancen, die Köln hatte, bin ich bei dir, ist es kein unverdienter Punkt, den Köln hier mitnimmt, weil sie einfach viele Torchancen rausgespielt haben.
Sie haben auch nicht gespielt wie ein Abstiegskandidat, muss man eben auch sagen.
Nee.
Da ist fußballerische Qualität drin. Du hast den Namen genannt.
Also Kaminski, muss ich sagen, war für mich alles überragend. Auch wie er das zweite da nochmal rumkurft und der war an so vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Also der hat bei mir auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen.
Dann haben wir nochmal Druck gemacht.
Also ja.
Wir haben es nicht bleiben lassen mit 2-2, das fand ich dann auch gut.
Ja.
Aber okay, da brauchst du dann für so einen Lucky Punch, den kriegst du halt nicht immer.
Nee, dann war nochmal diese eine Situation mit Götze am langen Pfosten, wo er den Ball nochmal quer spielt. Dann hat, glaube ich, Younes Ebner-Talib nach einer Ecke nochmal eine gute Kopfballmöglichkeit gehabt. Aber Lucky Punch war uns da, ist uns dann leider nicht mehr gelungen. So, jetzt was machen wir in dem Punkt? Also der Zug nach oben, Marc, ehrlich muss man sein, der scheint ohne uns abzufahren in den Top 6.
Leverkusen 10 Punkte.
Ja, bei 6 verbleibenden Spielen.
Also ich weiß nicht, wie ging es dir ein? Lass es nochmal einen Tag zurückgehen. Samstagnachmittag. Ja, dann führt Wolfsburg 3-1 in Leverkusen. Denkst du, okay, ist jetzt nicht unser Lieblingsgegner Wolfsburg. Schöne Grüße, nächste Woche dann. Ja, aber vielleicht patzt ja Bayer Leverkusen.
Ja,
auf
klar.
Und auf der anderen Seite fühlt man sich dann vielleicht ein bisschen schmutzig, wenn man dann sich freut, dass Freiburg eine 2-0-Führung gegen Bayern München hergibt.
War aber so. Also so ehrlich muss ich sein. Ja, mein Sohn fragt mich dann immer, für wen bin ich? Und da habe ich in der Situation gesagt, ich bin für die Bayern. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, aber in dem Fall muss ich da so ehrlich sein.
Wir sind solche Opportunisten.
Es tut mir leid für den SC Freiburg. Ja, es ist schwierig. Also ich weiß noch, wie oft wir hier gesessen haben und vergangene Saison haben gesagt, die Eintracht hat den Vorsprung über die Zeit wegverteidigt mit Mentalität und so weiter und so fort, mit Kampfgeist. Das schaffen wir in der heutigen oder in der diesjährigen Spielzeit irgendwie öfters nicht, dass wir genau diesen Vorsprung über die Zeit gerettet bekommen. Und dann am Ende sind das halt einfach viele Punkte, die auf der Strecke liegen bleiben.
Ja.
Also Zetterer und Robben waren beide wirklich, ich habe sie interviewt gehabt, sehr, sehr niedergeschlagen. Also ich gesagt, wir führen 2-0 zu Hause gegen den Tabellen-15. Das dürfen wir uns einfach nicht mehr nehmen lassen.
Und es ist ja leider nicht zum ersten Mal passiert. Also vielleicht ein Spiegelbild der Saison und vielleicht auch die Geschichte der Saison. Aber sie ist noch nicht vorbei. Am Samstag geht's nach Wolfsburg. Und wir müssen natürlich auch sagen, jetzt ist gegen die Unteren, gegen die wir gespielt haben, haben wir jetzt nicht so gut ausgesehen.
Nee.
Also wir sind jetzt nicht unbedingt auch die Lieblingsmannschaft der Gegner.
Ja.
Bei denen da im Abstiegskampf, die sagen, naja, gegen Frankfurt holst du immer Punkte.
Ja, das heißt, es ist jetzt zwar doof, aber du musst jetzt wirklich von Spiel zu Spiel schauen. So, was am Ende, und du musst halt gucken, dass du bestenfalls den Platz 7 hältst, und was dann am Ende bei rumkommt, das werden wir sehen, ob das dann im besten Fall könnte es ja sogar für die Europa League reichen. Da muss aber noch ein bisschen was passieren. Also vor allen Dingen, was die internationalen Teams betrifft. Spanien im Vergleich Deutschland, könnt ihr euch immer einlesen, aber Bayern gegen Real, Celta Vigo gegen Freiburg, das sind so Duell, da müssen die Deutschen weit kommen, aber gut, das ist viel. Dann DFB-Pokal spielt ja Freiburg auch noch mit.
Also du sagst jetzt, Deutschland braucht einen 5. Champions-League-Platz.
Genau.
Dann darf Freiburg
nicht den Pokal gewinnen. Dann
würde plötzlich
Sieg.
Ja, okay. Wir reden dann am 16.
Mai. Lass uns nochmal 4 Wochen. Aber ich glaube, das Hauptziel muss jetzt erstmal sein, Platz 7 zu verteidigen bis zum Ende der Saison. Und dann werden wir schauen, was am Ende dabei rumkommt. Das ist wahrscheinlich am sinnvollsten.
Absolut.
Ja. Wie sieht unsere Woche aus? Englische Woche gibt es diese Woche nichts im Angebot.
Leider nein.
Ja, also wir müssen uns in Anführungszeichen jetzt nur noch mit der normalen Woche begnügen. Mittwoch gibt es natürlich trotzdem einen Podcast. Wir werden uns da schon ein bisschen was ausdenken für euch. Und Freitag, da geht es dann die Vorbereitung zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg. Da wird Druck auf dem Kessel sein, sowohl bei uns als auch beim VfL.
Ja, die müssen unbedingt.
Oh ja, die sind stecken tief in der Abschießklemme. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet auf alle Fälle.
Auf jeden Fall euch noch einen schönen und erholsamen Ostermontag.
So ist es.
Und dann eine, wenn ihr arbeiten müsst und keine Ferien habt, eine gute Arbeitswoche.
In dem Sinne, wir hören uns. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.